Auch wenn die Wahlen in den USA immer näher rücken, sind es doch andere Themen, die die internationalen Aktienbörsen derzeit umtreiben. Gerade die Situation in Europa und Deutschland lastet derzeit schwer auf dem DAX. So konnte die deutsche Industrie auch im August nicht wirklich überzeugen und die Situation bei Deutschlands größtem Autobauer scheint derzeit mehr als schwierig zu sein. Volkswagen hat vielleicht zu lange gewartet, um auf die Konkurrenz aus China und Korea zu reagieren. Und so steht der Standort Deutschland vor einer großen Bewährungsprobe. Und die Technologieaktien, die den Aufschwung an den Börsen in den letzten Jahren häufig getragen haben, schwächeln aktuell. So bleibt es schwankungsanfällig und die Höchstkurse der vorvergangenen Woche scheinen schon wieder in weiter Ferne zu liegen. Lediglich bei der Inflation sieht es nach einigermaßen Entspannung aus, Zeit für starke Zinssenkungen fordern bereits einige Ökonomen. Bleiben die Börsen auch in nächster Zeit so volatil? Was folgt eigentlich auf die Vorherrschaft der Technologieaktien und wie wichtig wäre es für die Notenbanken, die Zinsen deutlicher als bisher zu senken? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 11. September 2024 und bei mir ist heute ausnahmsweise mal nicht der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater, sondern sein Kollege Joachim Schallmeier. Hallo und herzlich willkommen hier im Studio, Joachim.
Ja, danke schön.
Ja, Joachim, wir haben viel zu besprechen. Denn die Märkte sind wirklich sehr nervös aktuell, kann man sagen. Dazu kommen noch die trüben Aussichten für Deutschland im Allgemeinen und VW im Speziellen. Das hat ja die letzte Woche eigentlich doch die Märkte auch beschäftigt. Die Tech-Aktien schwächeln und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir anfangen sollen. In den USA, die Wahlen rücken immer näher. Da geht es jetzt richtig zur Sache mittlerweile. Gestern Abend hatten wir gerade die erste Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Also in der vorletzten Woche hatten wir noch Höchststände, Rekordniveaus an den Börsen. Die sind alle schon wieder passé. Wir sind ein ganzes Stück drunter schon wieder. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal so mit der allgemeinen Marktsituation an. Warum ist es denn alles so nervös? Welche Faktoren sind es denn insbesondere, die die Märkte derzeit so nervös machen?
Naja, zunächst mal muss man ja sagen, dass wir auch eine unglaublich starke Aufholbewegung hatten. Also wir haben ja diesen kurzen Schreckmoment Anfang August gehabt, wo vor allen Dingen die japanischen Aktienmärkte ja wirklich eingebrochen sind, das muss man sagen. Das hat die internationalen Märkte dann mit runtergezogen, aber es ging dann ja auch wirklich genauso schnell wieder bergauf, eben auf die neuen Rekordstände bei vielen Indizes. Und da braucht es dann auch gar nicht viel, dass da ein paar Gewinnmitnahmen stattfinden. Mehr ist es bis jetzt noch nicht. Für uns ist es technisch begründet, dass wirklich einfach nach dem starken Anstieg dann die Gewinne auch mal mitgenommen werden. Wir kommen in ein saisonal etwas schwierigeres Fahrwasser rein. September, Oktober sind traditionell schwierigere Börsenmonate. Wir haben die zahlreichen Themen, die du auch angesprochen hast, natürlich, die für Unsicherheiten sorgen. Die Rahmenbedingungen insgesamt für uns sind weiterhin stabil, aber man muss auch sagen, so die richtigen positiven Impulse, die fehlen so ein bisschen und das erklärt es eben auch, dass wir hier eher seitwärts gehen und ein bisschen was von den Höchstständen jetzt abgeben.
Ja, schauen wir auch nochmal auf die Zinsen. Die sind ja sowohl in Euroland als auch in den USA noch recht hoch. Das, obwohl die Inflation, zumindest jetzt hier bei uns mal in Deutschland beispielsweise, auch sonst in Europa, ein bisschen runtergekommen ist. Ist das nicht eine schwierige Kombination irgendwie jetzt? Also diese wirtschaftliche Lage und, sag ich mal, immer noch recht hohe Zinsen. Da könnten wir auch mal ein deutlicheres Zeichen setzen, die Zinsen ein bisschen stärker senken. Und dann so vielleicht auch einfach die wirtschaftliche Situation ein bisschen entlasten, es wieder attraktiver zu machen, Investitionen zu tätigen, also Kredite aufzunehmen. Oder stelle ich mir das jetzt ein bisschen zu einfach vor?
Naja, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Also in den USA ist die Konjunktur ja erstaunlich robust sogar, trotz der restriktiven Zinsen. Also ich meine, in den USA haben wir Zinsen, zwischen 5,25 bis 5,5% und trotzdem ist die Wirtschaft ja sehr robust, sogar besser als erwartet, ja. In Europa und vor allen Dingen, wenn wir nach Deutschland blicken, halt leider, ja, da könnte man schon sagen, naja, da könnte man tatsächlich etwas stärker mal die Zinsen senken, denn wir sprechen ja nicht über eine expansive Geldpolitik, sondern wir sprechen über eine weniger restriktive. Also wir haben hohe Zinsen, die wirken restriktiv, die wirken entsprechend natürlich auch dämpfend auf die Konjunktur. Und deswegen gut nachvollziehbar, was du sagst, warum dann nicht gleich mal große Schritte machen. Das Problem ist, dass die EZB natürlich einen Spagat machen muss. Ja, auf der einen Seite haben wir die schwächelnden Wirtschaften. Ja, Deutschland ist da natürlich dann wirklich nochmal das Schlusslicht. Ja, aber wir haben keine richtige Wirtschaftsdynamik. Da könnte man sagen, ja, etwas schnellere Zinssenkungen würden das dann wieder begünstigen, dass man hier wirklich auch die Investitionstätigkeit anschiebt. Vollkommen richtig. Aber auf der anderen Seite muss die EZB ja auch mittelfristig das Inflationsziel im Auge behalten. Und da sieht man halt einfach, ja, der Scheitelpunkt in der Inflation, der liegt deutlich hinter uns, gar keine Frage. Aber jetzt die letzten Meter, bis dann wirklich auch das Inflationsziel erreicht wird, das ist halt noch ein harter Weg. Und auch die Lohnentwicklung, die Kerninflationsraten, die sind ja noch zu hoch, auch für die EZB, und werden sich ja nur langsam dann auch nach unten bewegen. Und deswegen ist es nicht angesagt, jetzt hier mit großen Zinsschritten nach unten loszugaloppieren, sondern eben man muss diese beiden Themen im Auge behalten, und da ist es ausreichend, dass weitere Schritte gemacht werden, aber eben eher vorsichtigere in der Größenordnung 25 Basispunkte, als jetzt wirklich da die Zinsen massiv und dramatisch schnell nach unten zu bewegen.
Du hast eben auch Deutschland angesprochen. Ulrich hat auch in einer der letzten Folgen, glaube ich, gesagt, ja, für Deutschland sieht es im Moment sehr düster aus. Auch der August war jetzt von den Daten, die wir gesehen haben, bisher schon nicht so rosig, wie man sich vielleicht hätte erhoffen können. Aber der August ist ja nun auch nicht der Monat des wirtschaftlichen Ausschwungs. Da haben wir noch Ferienzeit, da sind viele im Urlaub, da ist ja eh so ein bisschen Sommerpause, Sommerloch. Aber man fragt sich schon, müssen wir vielleicht für Deutschland 2024 wirtschaftlich einfach mal abschreiben, dass wir sagen, nee, da passiert jetzt nichts mehr. Wir werden, wenn wir Glück haben, mit einer Null rausgehen oder mit einer roten Null, sagen wir es mal so, und das war's.
Ja, düster beschreibt es ganz gut. Also es sieht weiterhin nicht gut aus, was die deutsche Konjunktur anbelangt. Es bleibt düster, und es ist auch irgendwie niemand bemüht, an irgendeiner Stelle da wieder das Licht anzumachen. Und zuletzt hat sich der Ausblick für die deutsche Konjunktur ja sogar nochmals verschlechtert. Also wir erwarten in diesem Jahr nur dieses magere Wachstum von 0,1%. Ja, also das ist nicht das Wort Wachstum wert. Also es ist eine Stagnation vor allen Dingen, weil wir ja im letzten Jahr eine Schrumpfung sogar hatten. Also die deutsche Konjunktur, die steckt fest in der Stagnation. Die Industrieproduktion ist schwach ausgefallen. Die Einkaufsmanager-Indizes und der IFO, also wo die Unternehmen selber ja befragt werden zu ihrer Situation und zu ihren Geschäftsausblicken, da haben sich die Umfragewerte zuletzt auch nochmal nach unten bewegt, und deswegen macht es jetzt wenig Hoffnung auf eine Trendwende hier aus dem Inland heraus. Und hinzu kommt ja, dass auch die Impulse aus der Weltwirtschaft im Moment ausbleiben. Wir sind diesem Strukturwandel halt voll ausgesetzt, der Welthandel stagniert, und auch China kämpft ja mit Überkapazitäten und einer schwachen Nachfrage. Also es kommen jetzt auch aus dem Ausland nicht die Impulse, und in der Kombination muss man ganz klar sagen, das bleibt für die deutsche Volkswirtschaft wirklich extrem schwierig.
Ja, passend dazu hat uns auch übrigens eine Frage erreicht jetzt. Das kam wirklich wie aufs Kommando, ehrlich gesagt. Unser Hörer Benjamin fragt sich nämlich, ob es vor dem Hintergrund dieser Aussichten, die du ja gerade auch nochmal beschrieben hast, überhaupt Sinn macht, in den DAX zu investieren. Also kann Deutschland in den kommenden 10 Jahren überhaupt wachsen, auch vor den Herausforderungen, die wir sonst noch haben? Also demografischer Wandel, Energiewende, also hohe Transformationskosten. Und ja, falls nicht, wächst dann der DAX trotzdem, auch wenn Deutschland vielleicht nicht wächst oder nur wenig wächst?
Ja, das ist eine super Frage, weil man muss das wirklich voneinander trennen. Also der DAX ist eben nicht die deutsche Volkswirtschaft. Und im DAX sind global tätige Unternehmen gelistet, die eben nur bedingt und zwar zu einem kleineren Teil von der heimischen Wirtschaft abhängen. Also die haben den Luxus, sage ich mal, dass sie eben an der Weltwirtschaft partizipieren. Und den Luxus haben aber viele andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, nicht börsennotierte Unternehmen nicht. Ja, die sind dann wesentlich stärker von der Schwäche in der heimischen Wirtschaft betroffen, als die DAX-Konzerne sind. Und deswegen sieht man ja auch diese Loslösung. Ja, also der DAX steht auf oder nahe Rekordhochs und die deutsche Konjunktur, die darbt. Ja, das passt aber zusammen eben genau aus diesem Grund. Und deswegen wird es auch, wenn man nach vorne blickt, gut gelingen, dass der DAX hier weiter vorankommt, trotz stagnierender heimischer Wirtschaft. Entscheidend für die DAX-Konzerne ist eine stabile Weltkonjunktur. Und danach sieht es weiterhin aus. Die Unternehmen kommen mit den schwierigen heimischen Rahmenbedingungen noch gut zurecht, wobei natürlich ein dauerhafter Zustand sollte das auch nicht werden. Das ist auch klar. Denn langfristig brauchen auch die global tätigen DAX-Unternehmen natürlich ein stabiles heimisches Rückgrat, aber sie können eben diese Stagnationsprobleme wesentlich, wesentlich besser diversifizieren. Und das haben sie erfolgreich unter Beweis gestellt und das wird auch die nächsten Jahre so klappen. Also deswegen ganz wichtige Frage, aber auch ganz wichtig zu verstehen, dass man hier trennen muss zwischen der Entwicklung und den Perspektiven in der heimischen Volkswirtschaft und den Perspektiven des DAX.
Ja, wenn wir über die deutschen großen Unternehmen sprechen, da kommen wir natürlich in der Folge auch an VW nicht vorbei. Also das deutsche Vorzeigeunternehmen, kann man sagen. Also wenn wir jetzt mal das Thema Dieselskandal ausklammern, ich glaube, da haben sie sich dann doch auch die ein oder andere Schelle eingefangen. Die sind jetzt in Schieflage geraten und man muss ganz krasse Einsparungen vornehmen. Und jetzt gerade gestern kam ja auch nochmal die ersten Dinge ans Licht. Also man löst diese Beschäftigungsgarantie, die man bei VW ja über viele Jahre jetzt hatte. Ich glaube, bis 2030 lief die. Die löst man auf. Man verabschiedet sich von einigen Dingen, die es lange gab und will wirklich richtig viel Geld einsparen. Man fragt sich natürlich, was hat so ein Konzern, so ein Traditionsunternehmen Deutschlands eigentlich so in Schieflage gebracht? Und ich frage mich dann auch immer, sind so krasse Einsparungen in der Form dann tatsächlich der richtige Weg?
Ja, bei der VW kommen sicherlich viele Dinge zusammen. Also das sind unternehmensspezifische Eigenschaften, eine starke und einseitiger Fokus auf die Elektromobilität, eine falsche Produktpalette, Produktauswahl und Ausrichtung, hohe Abhängigkeiten zu China und so weiter und so fort. Also das sind erstmal die unternehmensspezifischen Dinge. Aber natürlich auch das rasant veränderte Umfeld in der eigenen Industrie, Automobilindustrie, Zulieferindustrie, als auch in der Weltwirtschaft. Und da ist VW ja nicht alleine, denn die Liste der Unternehmen, die hier eben unter ähnlichen Schwierigkeiten leiden, die wird jeden Tag länger. Also ob das die Zulieferer sind wie eine Bosch, eine ZF in Friedrichshafen, eine Continental oder ja auch gestern ganz prominent ja die Gewinnwarnung von BMW, die eben ja auch teilweise unternehmensspezifisch ist, aber eben auch einen schwachen Absatz, eine schwache Nachfrage in China geschuldet ist. Also das ist schon auch ein Stück weit eben über VW, was du angesprochen hast, hinaus einfach für die ganze Industrie und einfach für den Standort Deutschland, der eben stark im verarbeitenden Gewerbe ist, ist es natürlich eine äußerst bedenkliche Entwicklung. Und sie zeigt einfach, wie schwierig es ist, diese Kombination aus konjunkturellen und strukturellen Problemen wirklich zu überwinden. Und ich meine, gerade in der Situation bräuchte es natürlich wirklich klarer und verlässlicher wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen. Ja, denn nur so kann am Ende des Tages dann auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder erreicht werden. Ja, denn es müssen ja irgendwo Investitionen angestoßen werden und die grundsätzliche Bereitschaft, Investitionen zu tätigen, Die ist bei den Unternehmen vorhanden. Es mangelt aber meistens an Planbarkeit und Verlässlichkeit. Ja, und deswegen werden diese Investitionen zurückgestellt, in andere Regionen verlagert. Und da gilt es vor allen Dingen ganz klar gegenzusteuern.
Jetzt war es in den vergangenen Jahren häufig so, dass wenn die Aktienmärkte nicht so gut gelaufen sind, weil es der Wirtschaft oder die wirtschaftliche Entwicklung vielleicht weltweit auch nicht so dolle war, da gab es dann immer die Technologieaktien. Die haben eigentlich den Karren, was die Börsenentwicklung geht, in den letzten Jahren tatsächlich aus dem Dreck gezogen. Sei es in der Corona-Zeit oder kurz danach, sei es jetzt hier auch dieses Jahr beispielsweise Anfang des Jahres. Aber auch die haben jetzt Federn gelassen. Also insbesondere, wenn man mal den, ja, ich würde fast sagen, Börsenstar der letzten zwei Jahre, Nvidia, nimmt. Da ging wirklich, also die gingen die Kurse richtig kräftig nach unten zum Teil. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, ja, sind die vielleicht so langsam am Ende ihres Wachstumszyklus angekommen, diese Unternehmen? Also weil wenn man sich Unternehmen wie Facebook oder Meta heißen sie ja eigentlich, Apple, Google, Alphabet anguckt, das sind ja richtig riesige Unternehmen mittlerweile. Das sind ja gar keine kleinen, wachstumsstarken Startups mehr. Kommen die vielleicht jetzt in so eine Phase, wo man sagt, naja, das sind eigentlich gar keine Wachstumstitel mehr, sondern die etablieren sich jetzt als normales Unternehmen und dementsprechend ist diese Entwicklung auch nicht mehr so dynamisch, wie sie mal war. Und sie leiden halt auch stärker unter diesen wirtschaftlichen Problemen, die es gibt.
Ja, also kleine Startups sind es sicherlich schon lange nicht mehr, absolut. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also diese großen Technologie- und Plattformunternehmen haben ja eine unglaubliche Marktdominanz. Ja, auch wenn man sich das mal von den Marktkapitalisierungen anschaut und dementsprechend auch von den Gewichtungen in den Indizes, die dominieren natürlich die großen Indizes. Und das ist jetzt nicht erst seit der künstlichen Intelligenz der Fall, sondern schon wirklich die letzten Jahre, wo einfach kontinuierlich das Gewinnwachstum und das Zuwachs an Marktkapitalisierung bei diesen Unternehmen einfach so überdurchschnittlich und so viel schneller als die des Gesamtmarktes war. Durch die KI, künstliche Intelligenz, hat das Ganze natürlich nochmal dann einen Beschleunigungsschub erfahren. Ja, da wird jetzt sehr viel Disruption mit einhergehen und es ist natürlich verlockend, das immer weiter fortzuschreiben, aber wir haben das ja immer wieder bei derartigen Technologieschüben gesehen, dass das natürlich in Wellen erfolgt und ja, den Hochpunkt jetzt dieser KI-Welle, den hat man wahrscheinlich jetzt langsam erreicht. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Man muss schon sagen, bislang haben die Unternehmen diese hohen Erwartungen auch immer getroffen oder besser gesagt übertroffen. Ja, also diese hohe Wachstum, was auch gefordert wurde, konnten die Unternehmen bis jetzt auch ins letzte Quartal hinein liefern. Aber sie werden natürlich nicht jedes Jahr ihre Gewinne vervielfachen können, sondern dann setzt irgendwo so ein Sättigungseffekt ein. Die Gewinne werden weniger stark, immer noch sehr, sehr gut, aber eben weniger dynamisch steigen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt angelangt. Wir werden die nächsten Quartale gute Gewinnzahlen auch aus diesen großen, dominierenden Technologie- und Plattformunternehmen sehen. Aber wir werden eben nicht mehr diese Kursdynamik und Gewinndynamik sehen wie in den letzten Jahren. Und das sollte kein Grund zur Sorge sein, aber man sollte sich eben bewusst machen, dass damit auch so eine gewisse Dynamik aus dem Gesamtmarkt, der ja vor allen Dingen die US-Märkte so dramatisch nach oben getrieben hat, dass die so langsam ein Stück weit rausgeht. Und dass wir vor allen Dingen, und das sehen wir jetzt ja auch die letzten Monate verstärkt, eine Rotation im Gesamtmarkt sehen. Also dass eben wenige der Fokus dann nur noch auf diesen Handvoll Technologietiteln liegt, sondern sich auch mal wieder ein bisschen breiter in die Unternehmenslandschaft reinbewegt. Und das ist natürlich grundsätzlich auch was Positives, ja.
Wenn sich jetzt allerdings abzeichnet, dass diese ganzen Technologiefirmen einfach nicht mehr das Zugpferd sind, was die Märkte ja vor sich hertreibt oder hinterherzieht sozusagen, kann man sich ja schon auch fragen, was kommt denn jetzt eigentlich danach? Also was passiert jetzt? Du hast jetzt gesagt, es gibt eine Verbreiterung wieder im Markt. Aber gibt es auch irgendwelche Branchen oder Themen, die man jetzt schon sehen kann, wo man sagt, naja, es geht wieder stärker hin zu Qualitätstiteln, also nicht mehr so stark wachstumsgetriebene Titel, sondern eben Titel, die eher ja auch antizyklisch sind vielleicht, wo man sagt, okay, das sind eher so klassische Investments. Weil eigentlich haben die ja so gut funktioniert, die Technologieunternehmen, weil sie eben so viel Fantasie drin hatten. Weil das ist ja das, was die Börse eigentlich so richtig in Schwung bringt. Wenn da richtig Fantasie drin ist in so einem Titel, man sieht, okay, da könnte was richtig Großes draus werden. Ist irgend sowas am Horizont, wo du sagst, naja, das könnte die Märkte die nächsten Jahre vielleicht dann über die Technologie hinaus auch tragen?
Ach, das wird sich erst noch herausstellen. Also noch ist der Super-Technologie-Zyklus ja intakt. Das muss man auch sagen. Jetzt nicht nur, weil es Nvidia gibt oder die von dir angesprochenen Unternehmen, sondern jetzt ist es doch entscheidend, dass vor allen Dingen die Themen in der Breite sich wiederfinden. Also dass diese KI-Themen jetzt auch wirklich ihren produktiven Nutzen in der Breite der Geschäftsmodelle irgendwo unter Beweis stellen. Also wirklich in traditionelle Geschäftsmodelle Einzug finden, dort für Produktivitätsfortschritte, für neue oder veränderte Geschäftsmodelle sorgen. Und genau das, das eröffnet jetzt ja schon genug Möglichkeiten. Ja, bis jetzt haben wir diese Fantasie, vor allen Dingen ja auch bei den Chipherstellern und so weiter. Aber jetzt geht es darum, wie wird das angewendet? In welchen Geschäftsmodellen? Wie transformieren die sich? Was kann das an Produktivität bringen? Und das bringt ja auch neue Fantasie in die Unternehmenslandschaft und damit in die Kapitalmärkte rein. Also es braucht jetzt nicht unbedingt sozusagen schon den nächsten Hype wieder, ja, sondern es muss jetzt erstmal die jetzige Fantasie in der Breite der Geschäftswelt ankommen. Und da habe ich gar keine Bedenken, dass das nach und nach passieren wird. Es ist dann natürlich eine weniger dynamische Bewegung, das muss man auch sagen, als am Anfang von so einem Zyklus, ja, das schon. Aber es ist eben auch noch ausreichend, um wirklich ein vernünftiges Gewinnwachstum dann auch bei einer größeren Anzahl von Unternehmen zu gewährleisten. Und das ist ja was sogar wünschenswert ist.
Joachim, so langsam kommen wir zum Ende unseres Podcasts, aber ich möchte dann doch nochmal einen Blick in die USA werfen. Da tobt ja sozusagen der Wahlkampf im Moment. Das Thema war so für die Märkte nicht ganz so entscheidend in letzter Zeit. Aber heute Nacht kam es ja dann zum ersten Aufeinandertreffen von Donald Trump und Kamala Harris, die haben sich heute, also Nacht, ich glaube 3 Uhr nachts war das bei uns, zum ersten Mal live im Fernsehen ja duelliert, debattiert. Das hat ja dann doch auch immer großes Aufsehen. Also ich habe heute Morgen reingeguckt, ich bin nicht nachts aufgeblieben. Ich weiß nicht, warst du wach heute Nacht? Hast du jetzt angeguckt?
Nee, das lohnt nicht.
Ja, also ich habe mir das auch heute Morgen als Aufzeichnung angeguckt und in dem Augenblick, wo ich mir das angeguckt habe, waren, ich glaube, 4,4 Millionen Menschen auch auf diesem Ding drauf und haben sich das angeguckt. Also wirklich ein sehr, sehr hohes Interesse und ich vermute, das war insbesondere dann Europa, die sich das angeschaut haben, denn die Amerikaner schliefen ja dann zu der Zeit. Von daher ist jetzt natürlich die Frage, sind aus dieser Debatte jetzt irgendwelche neuen Impulse rausgekommen oder bleibt eigentlich alles beim Alten? Beide bleiben bei ihrem Stiefel, den sie haben. Und was heißt das jetzt für die nächsten Wochen, insbesondere für die Märkte? Uli sagt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Bleibt das so oder sagst du, na, kannst du da noch ein bisschen was tun?
Ja, was für ein mediales Superereignis. Also das ist ja wirklich ein Spektakel und jetzt haben wir ja gelernt, dass es noch ein weiteres Spektakel gibt. Also liegt ja der Vorschlag in der Luft, da nochmal ein zweites TV-Duell dann zu veranstalten vor den Wahlen am 5. November. Ja, also für die Kapitalmärkte und selbst auch für die Wirtschaftspolitik und wirtschaftspolitische Aussagen konnte man da jetzt gestern wirklich keine neuen nennenswerten Erkenntnisse rausziehen. Ja. Und insgesamt ist das Thema US-Wahl natürlich medial ein riesiges Thema und es wird auch für Stimmungsschwankungen an den Kapitalmärkten sorgen. Aber es ist dadurch, dass es wirklich ganz großer Veränderungen bedürfte, um wirklich nachhaltig dann auch was zu verändern, ist es eher unwahrscheinlich, dass man da dauerhaft dann tatsächlich eine Auswirkung sieht. Also es ist nichts, worauf sich Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger positionieren sollten, auf gar keinen Fall. Was man sicherlich sehen wird, ist, dass die US-Konjunktur im Vorfeld der Wahlen vielleicht etwas schwächer ist, einfach weil die Unternehmen sich natürlich zurückhalten. Man wartet erstmal ab, ob es vielleicht neue Steuererleichterungen gibt, ob es Investitionsprogramme gibt und so weiter. Da will man jetzt nicht unbedingt eine Investition jetzt schon anschieben, wenn man da bis in den November warten kann. Das kann so ein bisschen dazu führen, dass vielleicht die wirtschaftliche Aktivität ganz leicht schwächer ist im Vorfeld der Wahlen. Das wird sich dann aber nach der Wahl ganz schnell wieder auflösen. Für die Kapitalmärkte spielt das alles keine große Rolle. Also es ist Stimmungsschwankungen, es ist kurzfristige Taktik, aber wirklich nichts für die langfristige Kapitalanlage. Wenn man kurzfristig eine Ableitung machen wollte, dann ist sicherlich das schlechteste Szenario eins, wenn es keinen klaren Gewinner gibt, wenn der Wahlausgang unklar ist. Eine lange Hängepartie, das heißt Unsicherheit mögen Kapitalmärkte nicht. Das wäre sicherlich was, wo der Markt dann in der kurzfristigen Reaktion negativ drauf reagieren würde. Ansonsten wären große Veränderungen ja nur dann möglich, wenn der Präsident auch gleichzeitig die Mehrheit im Kongress bekommt, also in Senat und Repräsentantenhaus. Das ist für die Demokraten eher unwahrscheinlich. Es wäre ein etwas wahrscheinlicheres Szenario für die Republikaner. Und dann könnte tatsächlich Präsident und eben dann mit der Mehrheit im Kongress, mit den beiden Kammern auch wirklich mehr von seinen Vorstellungen durchsetzen. Und das wäre etwas, was dann auch Auswirkungen auf die Börsen hätten. Aber in der Summe, wie gesagt, wirklich ja mediales Ereignis. Und wir werden noch ganz viele dramatische Schlagzeilen sozusagen wahrnehmen. Aber die Kapitalmärkte werden da relativ unbeirrt dadurch steuern.
Ja, also es bleibt dabei, politische Börsen haben kurze Beine. Das heißt, ab und zu gibt es mal einen Ausschlag wegen einer politischen Äußerung, aber im Wesentlichen passiert wahrscheinlich eher wenig. Ja, Joachim, ich würde sagen, wir machen heute mal ein Schleifchen dran an dem Podcast. Ich glaube, wir haben fast eine halbe Stunde schon voll. Also von daher, ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Themen heute gestreift, in viele Themen reingeguckt. Also auch nochmal danke, dass du heute eingesprungen bist und das heute hier übernommen hast, als Urlaubsvertretung sozusagen. Also auch das nicht selbstverständlich. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie unser Hörer Benjamin, auch Fragen haben rund um die Märkte und vielleicht mal was wissen wollen oder sagen, naja, ich habe da immer so einen Begriff und ich verstehe nicht genau, wie das eigentlich zusammenhängt, wie das funktioniert, dann schreiben Sie uns doch ganz einfach eine E-Mail an podcast@dk.de. Das können Sie ganz formlos machen. Wir bauen dann Ihre Themen hier in den Podcast ein oder nehmen Ihre Frage auch einfach mit auf, wie wir es heute auch gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen über die Podcast-Apps. Da kann man dann häufig Sterne hinterlassen oder eine Bewertung schreiben, machen Sie das auch gerne bei iTunes oder in Ihrer App. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.